Wer von euch hat schon mal bewusst ganz früh morgens, war draußen in der Natur und hat mal so ganz bewusst einen Sonnenaufgang erlebt? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, das ist die Mehrheit, denke ich. Vielleicht könnt ihr mir mal so ein paar Worte zurufen, was so besonders an so einem Sonnenaufgang in der Natur draußen ist. Die Wärme, ja. Bitte? Ja, die Farben, die da, also dieses Farbspiel, was man da sieht, ja. Lichtspiel, ja. Vor allem, wenn man mal, wer hat schon mal einen Sonnenaufgang am Meer erlebt oder am See? Ja. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, ja. Das Lichtspiel im Wasser zum Beispiel. Aber wo, ja. Was kommen euch noch für Gedanken? Die Finsternis muss weichen. Ah, der Nebel, ja, der dann aufsteigt, wenn die Sonne kommt und verdampft. Bitte? Ja, das kann man natürlich, genau das machen wir nachher noch, den geistlichen Bezug, also die, was das für uns bedeutet, genau. Aufwachen, ja. Die ganze Natur wacht auf, also das, was da passiert bei dem Sonnenaufgang, das hat interessante Auswirkungen, ja. Auf was, vielleicht gehen wir darauf noch ein, was passiert da in der Natur? Ja. Ja, das ist so ein. Man fühlt sich sehr klein, weil das so ein überwältigendes Erlebnis ist, ja. Noch Gedanken? Ja.
Ich sage immer zu meinen alten Leuten, wenn ich beobachte, diese Sonne aufgeht, nicht die raus aus dem Bett und so, ich sage immer, guck mal, wie Gott begrüßt uns.
Ja. Gott begrüßt uns durch den Sonnenaufgang. Ich habe euch mal drei Gedichte mitgebracht. Mal im Internet ein bisschen gesucht, was es so für Gedichte über Sonnenaufgang gibt. Und da werdet ihr merken, dass einiges wir schon erwähnt haben, was hier auch diese Dichter verarbeitet haben in ihren Gedichten. Hier habe ich zum Beispiel eins gefunden von Gustav Falke. Könnt ihr euch ja dabei mal so versuchen, reinzuversetzen, vorzustellen, auch wie ihr es selber erlebt habt. Tage, die ich ohne dich verbracht, waren Tage nicht, sie waren Nacht. Nun von deiner Rückkehr mir ward Kunde, warte ich auf meine Morgenstunde. Wenn das Licht sich aus dem Dunkel hebt, alles Leben ihm entgegenbebt, klingt wie von verborgenen Zauberseiten hell ein Klang durch alle Welt und Weiten. Ein um dich verträumtes Leben harrt deiner wundertätigen Gegenwart. Komm, es will mit lautem Liebessingen selig seinen Morgengruß dir bringen. Dann habe ich hier noch ein anderes von Elisabeth Kuhlmann. Es schwingt die Nacht ihr dunkles Gefieder und entweicht langsam flugs gen Norden. Es zeigt in weißem Flor sich die Dämmerung in des Morgens geraumen Silberhallen. Und weckt mit leisem Lispeln die Nachtigall. In festlich langsamen Ton beginnt sie ihr Lied. Da naht im Purpurschleier die holde Morgenröte und streut die Fülle Rosen vom Morgentor, bis wo sich der Sonnenweg bemerkbar ins Himmelblau erhebt. Geendet hat ihr Lied die Nachtigall, es tönt der laute Chor der Lerchen und anderer Sängerinnen, begleitet vom Gesäusel des Regenlaubs der Bäume. Da sinken und verwandeln allmählich sich die weiten prachtvollen Säulenhallen des Morgenrots und werden zu einem See von Purpur, wo Wellen gegen Wellen sich heben, allmählich ineinander verfließen, um aufs Neu sich zu heben. Doch seht, ein goldenes Meerschiff, geschmückt mit Strahlengarben, zerteilt die Purpurwogen mit herrscherischem Gange. Es ist das Schiff der Sonne, die Königin des Himmels. Und noch ein letztes von Ingrid Hertha Dreving. Noch hüllen weiße Nebel wehen die Landschaft zart in Schleier ein. Doch schon im Osten lässt sich sehen ein lichtes Strahlen, sanfter Schein. Und dort am Horizont errötend küsst wach die Sonne nun den Tag. Der frühen Vögel helles Flöten weckt alles, was noch schlafen mag, und lässt es froh den Tag beginnen, wenn solcher helle, freundlich Licht lebendig uns empfängt, die Sinne erwärmt und zärtlich uns verspricht, dass gänzlich nun der Winter weiche und Frühling sonnig uns erreiche. Ja, und mit dieser Einstimmung wollen wir jetzt im Wort Gottes das lesen, was wir ja und das Motto unserer Bibelfreizeit war. Mache dich auf, und mein Andachtsthema habe ich fortgesetzt als uns sei ein warmes Licht. Denn wenn wir manchmal daran denken, dass wir Licht sein sollen anderen Menschen, denken wir nicht immer an Sonnenaufgang und an die Art Licht, die wir beim Sonnenaufgang erleben. Manchmal sind wir so ein grelles Mittagslicht oder irgendeine Neonlampe, die angeknipst wird, und die Menschen fühlen sich nicht angezogen, vielleicht kommen nur die Motten dahergeflogen. Lesen wir mal Jesaja 60, Vers 1. Mache dich auf, werde Licht. Ja, und schon in diesem Werde können wir ja vielleicht diesen Sonnenaufgang entdecken. Denn es ist irgendwie, wenn die Sonne aufgeht, habe hier jetzt in der Woche, glaube ich, 5 Sonnenaufgänge morgens erlebt. Ich war dann da hinten irgendwo hinterm Wald auf einer Bank, und es war jedes Mal ganz anders und immer sehr beeindruckend. Es ist irgendwie erstmal ganz unaufdringlich, wenn man so diesen ersten Rand der Sonnenscheibe sieht, wie der da hochkommt. Aber trotzdem so eine Faszination, nichts, was man da sieht am Morgen, ist vergleichbar mit dieser Kraft, die da drin steckt. Obwohl es am Anfang erstmal, man spürt ja am Anfang noch nicht die Wärme, aber es sind Farben, die unheimlich beeindruckend sind. Und dann, wenn die Sonne immer höher steigt, wie wir es schon gehört haben, verzaubert sie eigentlich die Landschaft. Alles, was sie anstrahlt, bekommt irgendwie ein anderes Licht. Das Gras, die Blumen, die Bäume, die Wolken verwandeln sich. Und so können auch wir sein, wenn wir Licht werden, dann sind vielleicht auch die Menschen, die uns umgeben, die Probleme, das Negative, das Anstrengende an manchen Menschen, wir können das mit unserem Licht, das heißt mit dem Licht Jesu, der in uns lebt, dann auch irgendwie verzaubern, sodass Menschen fasziniert sind und angetan sind, sich angezogen fühlen. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, dass die Menschen sehen, ja, so ist Gott. Viele, die noch nie einen Sonnenaufgang erlebt haben und erleben dann zum ersten Mal so einen Sonnenaufgang, die sind nachhaltig beeindruckt. Vielleicht haben sie sich's eben auch vorher gar nicht so vorgestellt. Und so geht es den Menschen auch, dass sie von Gott schon viel gehört haben, aber wie Gott wirklich ist, ja, sie haben viele Christen und sogenannte Christen erlebt und viele sind dadurch abgeschreckt. Und ja, oder auch wie so ein Flutlicht. Für manche ist Gott wie so ein Flutlicht, der, wo man die Schatten dann ringsrum, wie auf so einem Sportplatz sieht man ja dann, weiß ich, wie viele Schatten um sich herum, je nachdem wie viel Flutlicht es gibt, mindestens 4. Die sind so stark ausgeprägt, dass die Menschen über ihre Sünden erschrecken. Anders, wenn die Sonne morgens aufgeht, da ist das Ziel der Sonne gar nicht, jetzt zuerst mal die Sünde zu beleuchten und dich zu beschämen, sondern das wird dir dann mit der Zeit schon bewusst. Aber erstmal bist du fasziniert von der Sonne, von dem, was sie macht mit deinem Leben, mit deinem, mit deiner Umgebung. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das heißt, die Sonne will nicht in erster Linie irgendeinen Schatten produzieren, sondern sie ist ja dazu gekommen, dass die Schatten weichen sollen, dass die Finsternis verschwindet. Und Heidenvölker werden zu deinem Lichte ziehen oder kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen, versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Ist es vielleicht in deinem Leben so, dass deine Söhne und deine Töchter sich entfernt haben? Du hast vielleicht versucht, ihnen deinen Glauben und Jesus und die Bibel nahe zu bringen. Aber irgendwie sind Dinge im Leben passiert oder vielleicht ist es dir nicht so gelungen, wie du wolltest. Und du leidest daran, dass deine Söhne und Töchter in der Ferne sind. Hier haben wir die Verheißung, dass wenn wir diesen Sonnenaufgang in unserem Leben erlauben, dass Gott in dieser Weise, das, was wir auch in dieser Woche gelernt haben, dass das auf diese sanfte, aber doch kraftvolle, faszinierende Weise auch in dieser Allmählichkeit in unserem Leben aufleuchten kann, ja, wie wir es auch in den Gedichten gelesen haben, dann haben wir hier die Verheißung, dass die automatische Folge sein wird, dass unsere Söhne von ferne kommen und unsere Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden, weil eigentlich niemand sich so einem Sonnenaufgang, es ist ganz schwierig, dem zu widerstehen. Man kann natürlich nachts so lange aufbleiben, dass man den Morgen, den Sonnenaufgang dann verschläft. Aber wer wirklich morgens draußen ist, ich glaube, bin noch nie einem Menschen begegnet, der nicht sagt, dass ein Sonnenaufgang was wirklich Beeindruckendes und Schönes ist. Lesen wir noch einen anderen Text, Jesaja 58. Diese letzten Kapitel im Jesaja, ab Kapitel 40 übrigens, das sind meine Lieblingskapitel. Die kann ich lesen und lesen, ich kann da nicht müde werden. 58, ab Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wie wir es gestern hatten, als der Alberto den Aufruf gerade zu diesem Thema gemacht hat. Wenn du dem Hungrigen dein Herz brichst, wenn du dem Hungrigen, ich muss hier mal auf die Technik warten, brich dem Hungrigen dein Brot, Moment, hier haben wir es. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, so übersetzt es die Schlachter, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ja, und um uns herum gibt es eben auch diese Hungrigen, hungrig nach Liebe, hungrig nach Gemeinschaft, nach jemandem, der zuhört, der dich versteht. Ja, da gibt es viele Arten von Hunger. Und da, so wie morgens die Natur hungrig ist nach der Wärme, nach dieser lebensspendenden Kraft der Sonne, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Und jeder, viele Menschen um uns herum, haben in ihrer Vergangenheit auch solche Trümmer, die wieder aufgebaut werden wollen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wenn das der Einfluss ist, den wir in unserer Familie auch haben, jetzt wenn wir zurückgehen, denn oft ist es so, man kommt begeistert zurück oder wie Neubekehrte oft so begeistert sind, dass sie gleich übersprudeln davon und erzählen und dann doch viele dann irgendwie auf Abstand gehen und weil sie das gar nicht bewältigen können, ja, dann lasst uns immer in diesen Sonnenaufgang im Kopf haben, dass wir auf diese Weise sanft und allmählich und mit großer Sensibilität das teilen und auch leben, was wir hier gelernt haben. Ja, da möchte ich jetzt noch mit euch etwas in der Apostelgeschichte lesen, was ich sehr interessant finde. Und zwar in der Apostelgeschichte 18. Mal gucken, welcher Vers das ist. Ab Vers 24. Apostelgeschichte 18, ab Vers 24. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Ja, wie kann das denn sein? Und ich denke, dass es bei uns oft ähnlich ist. Im Geist des Johannes, im Geist der Propheten, sind wir feurig im Geist, haben die Wahrheit, sind mächtig in den Schriften, kennen uns super gut aus, und haben auch keine Scheu, das mitzuteilen, diese Wahrheit. Wir rufen die Leute praktisch zur Buße auf und nicht ohne Erfolg. Denn Johannes hatte auch großen Erfolg, auch die Propheten hatten großen Erfolg. Aber auch ein Elia, der hat dann auch nicht gescheut, dann die Baalspriester vielleicht sogar mit eigener Hand umzubringen. Gott freut sich auch, wenn der Mensch die Wahrheit erkennt und bereit ist, das Erkannte mit großem Eifer umzusetzen. Interessant ist aber, dass der Johannes gewusst hat, dass er nicht die ganze Botschaft bringt, dass ihm etwas fehlt, dass er auf jemanden hinweisen muss, der nach ihm kommt, der nicht die Taufe zur Buße bringt, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist. Als er jetzt anfing, hier in Vers 26, öffentlich in der Synagoge aufzutreten, Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren, denn er widerlegte die Juden, beziehungsweise, das kann man besser aus dem Griechischen übersetzen, er überzeugte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Messias ist. Apollos gelangte also zu einer neuen Erfahrung, und dieses wird jetzt noch vertieft, wenn wir weiterlesen in Kapitel 19. Denn da geschieht jetzt wieder etwas Ähnliches. Es geschah aber, während Apollos jetzt in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Ja, wie kann das denn sein? Wissen nicht alle Juden, was der Heilige Geist ist, wer der Heilige Geist ist? Haben die Jünger nicht davon gepredigt? Gut, vielleicht waren das auch Menschen jetzt wieder wie der Apollos. Denn sie haben gesagt, ja, sie wussten nicht, dass der Heilige Geist da ist, aber ich glaube, sie haben nicht, das meint nicht, wir wussten gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Nein, sie wussten nicht, dass der Heilige Geist jetzt für alle da ist, dass auch in meinem Leben der Heilige Geist sein kann. Schon zu Moses Zeiten hat Mose zum Ausdruck gebracht, als da welche im Lager auch geweissagt haben und man ihm gesagt hat, wieso weissagen die da im Lager? Da hat er gesagt, wenn doch alle in Israel Propheten wären, alle den Heiligen Geist eigentlich hätten. Das war schon immer Gottes Ziel. Und so war es jetzt auch hier, dass Jesus für alle Menschen den Heiligen Geist bringt und er zu Pfingsten ausgegossen wurde. Und diese Jünger hier und auch der Apollos, die waren irgendwie an dem nicht beteiligt gewesen, kamen nun später dazu, predigten noch im Geist des Johannes und verstanden das Evangelium im Geist des Johannes. Aber ihnen fehlte wahrscheinlich, und deswegen hat der Paulus auch die Frage gestellt, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Keuschheit. Sind wir vielleicht auch solche Christen, die das Evangelium glauben, verkündigen, leben, aber uns fehlt diese Frucht, dass, wenn der Paulus zu uns käme, er uns fragen würde: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und wir sagen: Ja, wir wussten gar nicht. Wir dachten, der kommt erst im Spätregen oder so. Ja? Dann, also kurz vor dem Ende der Gnadenzeit, wenn wir dann versiegelt werden, ja dann werden wir ja alle so leben, dass wir die Frucht des Geistes haben, dass wir dann auch so mit unserem Nächsten und unserer Familie umgehen. Und da sprach er zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? In Vers 3. Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Weil eben der Johannes die Menschen zur Umkehr aufgerufen hat. Wir haben das auch in unserem Leben erlebt. Wir haben unsere Sünden bereut, uns Jesus angeschlossen, ihm unser Leben gegeben, sind umgekehrt, aber haben erlebt, dass ja, unser alter Mensch uns doch sehr viel zu schaffen macht. Vielleicht wie in Römer 7, das Gute, was wir tun wollten, ist uns nicht gelungen. Gut, jeden Abend haben wir um Vergebung der Sünden gebetet und wir haben auch Gottes Kraft in unserem Leben gespürt, wie er uns doch nach und nach verändert hat. Aber dass das, was wir auch hier auf dieser Bibelfreizeit gelernt haben, möglich ist, wenn man glaubt, dass der Heilige Geist jetzt schon in unserem Leben regieren kann, das war uns nicht so bewusst wie diesen Jüngern hier. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und wir verstehen oft nicht, was das bedeutet, sie redeten in Sprachen. Wir denken dann jetzt an die Zungenrede, was man ja heute sowieso nicht mehr so gut versteht durch die ganze charismatische Bewegung. Aber warum war das damals das erste Zeichen, wenn der Heilige Geist kam? Das lag daran, dass die Juden einen sehr großen geistlichen Stolz hatten. Und wie Jesus schon sagte zu den Pharisäern, ihr durchzieht die ganze Welt und sucht danach, dass ihr einen bekehrt, und dann macht er ihn auch zu einem Sohn der Hölle in Matthäus 23. So war das, dass die Juden schon Mission betrieben, denn zu Pfingsten kamen ja auch aus allen Ländern dann Juden, zum Beispiel auch aus Äthiopien, zum Tempel, um dort zu dienen, aber die mussten alle Hebräisch lernen, denn das war ja die heilige Sprache. Die mussten alle richtig Juden werden und da musste man sich beschneiden lassen und so weiter. Da musste man richtig, ja heute ist es noch so, im orthodoxen Judentum, wenn du Jude werden willst, also im strengen orthodoxen Judentum, dass es bis zu 7 Jahren dauern kann, bis du wirklich so weit bist, dass du genug Hebräisch kannst, dass du das Gesetz des Mose wirklich kennst, um dann Jude zu werden. Und das war etwas völlig Undenkbares oder Neuartiges, dass man nun so selbstlos wurde und die Sprachen der anderen sprach, die Botschaft in die Sprachen der anderen brachte. Deswegen war das damals das Zeichen, dass der Heilige Geist in dein Leben gekommen war. Du hattest diesen Nationalstolz aufgegeben und gemerkt, es müssen nicht alle Juden werden, um gerettet zu werden. Wenn wir das auf uns übertragen, ich weiß nicht, vielleicht sind wir ja auch so. Wir erwarten, dass heute jeder Adventist werden muss. Jeder muss ein bestimmtes Programm durchlaufen, unsere klassische Evangelisationsmethoden, getauft werden, sich der Ortsgemeinde anschließen. Und wer diesen Kurs nicht in dieser Geschwindigkeit, wie wir das anbieten, durchlaufen will, der fällt oft durch die Maschen. Statt dass wir so selbstlos werden, dass wir das, was wir haben, mit anderen Menschen teilen, ohne ihnen zu diktieren, wie sie damit umgehen. Der eine mag vielleicht nur den Sabbat erstmal annehmen oder den Zustand der Toten verstehen oder ja, dass Jesus ihn befreit von Süchten. Und vielleicht geht er dann einfach auch weg von dir in seinen Bekanntenkreis und gibt das dann weiter, was er dort erlebt hat, was er mit Gott erfahren hat, was er aus der Bibel verstanden hat, vielleicht in seiner Kirche oder in seiner Religion. Und wir überlassen dem Heiligen Geist, wie er die ganze Welt erleuchten will mit seiner Herrlichkeit und seinem Glanz. Es ist auf jeden Fall, und da möchte ich zum Schluss noch eine Erfahrung von mir persönlich erzählen, wenn der Heilige Geist ins Leben kommt, dann bringt er nicht nur die Frucht des Geistes, sondern der Heilige Geist ist etwas, was in unserem Herzen wirkt und was uns auf der Ebene unserer Gedanken und Gefühle verändert und vor allem unsere Entscheidungen und uns frei macht. Und dieses warme Licht wollen wir auch in unserer Umgebung sein. Und denn viele Menschen haben auf der Ebene der Gedanken große Probleme und Anfechtungen. Mir ging es so als junger Mensch, schon als Kind eigentlich, dass ich, habe das hier oder da vielleicht schon mal jemandem erzählt auch, dass ich gewisse Angst- oder Zwangsgedanken hatte, wenn ich zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher irgendwo auf einen Aussichtsturm gegangen bin, habe ich mich immer weit von der Reling, sag ich mal, oder von der Brüstung da ferngehalten, weil ich Angst hatte, es könnte plötzlich über mich kommen und ich springe da runter. Also so eine Art Angst vor so einem Kontrollverlust. Oder auf dem Bahnhof, wenn da die Gleise waren, und da gibt es ja dann so Treppen, wo dann die Bahnangestellten über die Gleise können. Da bin ich immer weit von weg geblieben, weil ich Angst hatte, dass kurz bevor der Zug kommt, vielleicht plötzlich irgendeine Macht über mich kommt, irgendein Impuls, und ich renn dann noch darüber oder so. Also so Gedanken hatte ich immer wieder. Und habe dann auch gebetet, dass Gott mir da hilft. War dann vielleicht auch hier oder da ein bisschen besser. Aber was mir wirklich geholfen hat und was das total verändert hat, war irgendwann die Erkenntnis. Und die gilt, glaube ich, für alle Probleme, die man mit Gedanken haben kann. Ob das irgendwelche Fluchgedanken sind, manchen kommen plötzlich ganz böse Worte und Gedanken und sie wissen nicht, wie sie loswerden können, oder irgendwelche sexuelle Versuchungen oder Niedergeschlagenheit oder Sorgen. Man kreist immer wieder dort rum und zersorgt sich. Da fängt ja hier in unserem Geist, da fangen alle Sünden an. Wenn wir diese Versuchung nicht, wenn wir der nachgeben. Aber was mir geholfen hat, war Folgendes, dass ich, wenn so ein Gedanke kam, wirklich geglaubt habe. Und wir sagen manchmal, wir werden gerechtfertigt durch den Glauben und verstehen nicht ganz, was das bedeutet. Das heißt, dass wir frei werden von solchen Gedanken, indem wir glauben, dass Jesus diese Gedanken am Kreuz schon besiegt hat. Und indem du dann, wenn solche Gedanken kommen, einfach anfängst zu preisen: Danke Gott, dass durch deinen Sohn diese Gedanken schon besiegt sind. Und egal, ob die da jetzt in meinem Kopf sind, die haben überhaupt gar keine Macht über mich. Ich weiß es, ich darf es glauben. Und du kannst dann lachen. Also man könnte fast auch sagen, diese Gedanken auslachen. Ja? Es ist lächerlich, die können kommen. Die Bilder können kommen, alles, was dich im Kopf irgendwie stört, es kann kommen. Es hat keine Macht mehr über dich. Jesus lebt in dir. Er hat es alles schon längst besiegt, diese Gedanken. Und es ist ganz erstaunlich, in dem Moment, wo du das ganz fest glaubst, verlieren die Gedanken sofort ihre Macht, die gehen sofort weg, weil die merken, die haben gar keine Chance. Manchmal vielleicht, wenn jemand schon lange damit kämpft, bleiben die Gedanken noch ein bisschen oder kommen vielleicht wieder. Das ist ja keine Sünde. Das sind die Versuchungen. Alberto hat es auch wunderbar erklärt in seiner Andacht, aber auch in den anderen Vorträgen haben wir ja das gehört, dass Gott uns im tiefsten Innern freimachen will und von allem, was uns bedrängt. Und wenn wir das anderen Menschen vermitteln können, denn ich glaube, dass fast jeder unter seinen eigenen Gedanken oft leidet, dann kann der Heilige Geist in die Herzen einziehen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Sonnenaufgang erleben in unseren eigenen Herzen und dass wir auch dieser Sonnenaufgang sein können für unsere Ehepartner, für unsere Geschwister, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn, die Menschen um uns her, auch die Geschwister in unserer Gemeinde, überall da, wo Gott uns hinstellt, damit das, wonach die Welt sich eigentlich sehnt, wie die Natur sich am Morgen nach dem Sonnenaufgang sehnt, dass sie das erleben kann.